Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gall. Heute zu Gast mit Nicole Stadelmann, Co-Leiterin von Stadtarchiv und Vadianischer Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Nicole, schön bist du da. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich.
Wir schauen wie immer die drei Vitrinen an im Gewölbekeller mit diesen drei Leihgaben von euch, mit drei wunderbaren Dokumenten aus dem Archiv. Dieses Mal sind es keine Originale mehr. Wir haben schon lange Jahre schöne Originale gezeigt, zum Teil immer wieder die gleichen Originale auch, weil sie verschiedenste Quellen beinhaltet haben. Schmerzt da ein bisschen das Herz, dass wir jetzt Faksimiles zeigen?
Ein bisschen schon, das stimmt leider. Andererseits haben wir die Möglichkeit, Quellen zu zeigen, die wir nicht im Original herausgeben könnten, weil wir sie doch sehr häufig benötigen für Führungen etc. Also ein weinendes und ein lachendes Auge auch.
Also das heißt, wir haben jetzt ein Faksimile eines schönen Plans vor uns, diesen Frank-Plan, und den würdet ihr uns nicht geben im Original?
Also nicht, weil es ihr seid, sondern weil wir den tatsächlich einfach für die Vermittlung sehr häufig benutzen. Wir zeigen ihn gerne und oft, weil er sehr eingänglich und eindrücklich die Stadt im 16. Jahrhundert, Ende des 16. Jahrhunderts zeigt.
Also es ist ein wunderbares Dokument, das ist quasi augenfällig eine Stadt, die da zu sehen ist. Ich kenne ihn noch aus so großen Bildern in der Migros, hingen Ausschnitte, also in einem Neumarkt vorne. Das ist meine Kindheit gewesen, wo ich diesen Ausschnitte des Frank-Plans angeschaut habe. Deshalb, es gehört zu St. Gallen, dieser Plan. Es ist wirklich wahrscheinlich für viele St. Gallerinnen und St. Galler wie ein sehr nahes oder verständliches Dokument. Ja. Was sieht man da?
Ja, also mich begleitet der Plan auch schon viele, viele Jahre. Ich habe ihn quasi schon jahreweise angeschaut. Ich entdecke jedes Mal etwas Neues. Man sieht die Stadt und zwar in einer Mischung von Grundriss und Aufriss. Sehr detailgetreu, also ist der detaillierteste Plan der Stadt, den wir so haben. Er stammt von 1596. Weil er eben so detailliert und genau ist, arbeitet die Archäologie teilweise auch heute noch damit. Also er ist bis heute eben auch wichtig, weshalb wir ihn auch nicht einfach so dann ausleihen können für längere Zeiträume. Die Häuser sind sehr, sehr gut identifizierbar, und zwar auch, weil die Plätze und die Straßen verbreitert eigentlich dargestellt sind. Es ist wirklich eine gelungene Mischung irgendwie auf eben Aufriss, Grundriss. Man sieht die einzelnen Häuser eben durch solche Tricks wie die breiten Straßen und Plätze, die in der Realität enger waren. Man sieht die Wasserleitungen, die durch die Stadt fließen, auch die Menschen, die in der Stadt leben oder sie besuchen, die Gärten. Man sieht Hirsche im Stadtgraben beispielsweise auch, ganz toll. Also man könnte sich sehr in diesen Plan vertiefen. Meine erste Berührung war, als ich in St. Gallen im Archiv angefangen habe zu arbeiten, bin ich wirklich mit dem Plan durch die Altstadt, also nicht mit dem Original, aber bin mit dem Plan durch die Altstadt gelaufen und habe die Gassen so durchlaufen und mir ein Bild der frühneuzeitlichen Stadt gemacht. Also, sehr praktisch.
Du hast gesagt Häuser, genau, das ist ja unglaublich, nicht? Also man kann identifizieren, was ist drauf, was ist heute vielleicht noch erkennbar.
Ja, das klappt wunderbar, also eben durch Selbstversuch. Wir wissen nicht genau, weshalb der Plan angelegt oder ja angefertigt wurde. Wir haben keinen verbrieften Auftrag des Rats, aber es könnte wirklich auch sein, dass er auch als Vorlage für den Steuereinzieher gedient hat, der dann eben von Haus zu Haus ging. Möglicherweise mit diesem Plan als Grundlage, das könnte sein, wissen wir aber nicht.
Also es gibt nicht nur keine Dokumente quasi vorher, Vorfertigung als Auftrag, gibt es auch keine nachher, wie er gebraucht wurde eben.
Wir haben einen Hinweis, in den Ratsprotokollen steht, man bedankt sich bei Melchior Frank, dem Erschaffer des Plans, für den Plan und gibt ihm 20 Gulden.
Das ist ein stolzer Preis.
Genau. Ja. Aber wir haben nicht eine vorherige schriftliche Auftragsvergabe. Oftmals haben das ja Handwerker auch angefertigt, irgendetwas angefertigt und dann dem Stadtrat zum Kauf angeboten, was häufig funktioniert hat. Das könnte auch in diesem Fall so gewesen sein.
Wer ist Melchior Frank, dass er qualifiziert ist, einen solchen Plan zu schaffen?
Ja, Melchior Frank war ein Stadt-St. Galler Bürger, ein Goldschmied. Das ist ein Kupferstich. Er hat den gestochen und dann gedruckt. Dieser Druck ist eigentlich der einzig überlieferte. Es hat vielleicht mal mehr gegeben. Er war Goldschmied und er war auch für 4 Jahre im Grossen Rat der Stadt tätig.
Ein interessanter Zeitpunkt, in dem er das macht. Das wenige Jahre vorher entsteht diese Schiedmauer. Und man trennt katholischen Kern von reformierter Stadt, ist sehr deutlich zu sehen hier drauf.
Ja, der Plan spiegelt sehr deutlich das Selbstbewusstsein der Stadt, das stark ist zu dieser Zeit. Man konnte sich eben von der äbtischen Herrschaft loskaufen nach der Reformation. Die Bildlegenden deuten darauf hin, dass die städtischen Wirtschafts- und öffentlichen Gebäude. Die kommen zuerst. An dritter Stelle kommt das Münster. Die Gebäude, die städtischen, wie auch die St. Laurenzenkirche, die städtische, die ist erhöht dargestellt. Also dieser Plan, der strotzt auch von städtischem Selbstbewusstsein. Genau, und die Schiedmauer, die ist natürlich schön ersichtlich, die Mitte des Jahrhunderts neu gebaut wurde.
Mit all ihren Durchbrüchen. Es ist auch interessant, man sieht wirklich die Größenverhältnisse. Also die Stadt, die nimmt viel mehr Raum ein in diesem Perimeter des Plans drin. Die ist groß, die ist detailliert dargestellt. Und das Kloster ist fast so dieser kleine Garten da mit
mit den lustwandelnden Mönchen, genau, ja. Die sowieso nichts anderes tun wahrscheinlich. Vielleicht. In diesem Verständnis. Ja, da musste ich auch schmunzeln. Allerdings ist dann dort aber auch wiederum der Kreuzgang beispielsweise eigentlich sehr detailliert dargestellt, wenn man genau schaut. Also auch dort waren ihm die Verhältnisse bekannt. Ich habe mich auch gefragt, wie hat er das gemalt? Ist er auf die verschiedenen Hügel der Stadt gegangen, rundherum vermutlich, und hat irgendwie so versucht, eine Vogelperspektive zu gewinnen?
Es ist in vielerlei Hinsicht wirklich ein außergewöhnliches Dokument, dass er braucht ja eine unglaubliche Vorstellungskraft, die Stadt so darstellen zu können. Er muss wahrscheinlich Vorlagen haben von, ich vermute mal, italienischen Städten, die ähnlich dargestellt wurden in der Zeit, wo es wie so ein bisschen diesen Stil, diesen Typus geben könnte. Ja, und dann sammelt er die Informationen und trägt die so konzentriert zusammen. Also diese 20 Gulden sind vielleicht schon angemessen, was denkst du?
Ich denke auch, ja. Doch, kann ich nachvollziehen.
Du hast die lustwandelnden Mönche angesprochen. Es hat ja so kleine Details drauf. Man sieht Personen, man sieht diese Hirsche im Hirschgraben, hast du schon erwähnt. Ist das dann die Realität oder einfach Kartenschmuck?
Gute Frage. Also teilweise sicher, der Viehmarkt ist am richtigen Ort. Mit dem Vieh, mit den Händlern, die Mägde sind bei den Brunnen. Es sind verschiedene Berufsgruppen quasi vorhanden, eben Mägde. Man sieht aber auch den Bürger mit der Waffe, den Ratsherrn, der in eine Sitzung geht vermutlich, die Mönche, auch Kranke im Spital mit Krückstäben. Also ich glaube, er greift da schon aus dem Alltagsleben der Stadt, so wie man es antreffen könnte.
Ich weiß, es gibt keine Quellen dazu, aber was denkst du, wenn jemand in der Zeit so einen solchen Plan in der Stadt schafft, mit Leuten drauf, die vielleicht sich wiedererkennen, wie ist das Stadtgespräch dann? Das ist dann schon so ein ganz spezielles Dokument, auch für das Selbstverständnis einer Stadt vielleicht.
Ja, leider wissen wir eben wirklich auch nicht, ob der öffentlich zugänglich war, ob er nur intern für die Verwaltung benutzt wurde. Ja. Wir haben wirklich keine Anhaltspunkte. Er wurde mal beschnitten. Ursprünglich waren noch die Zunftwappen in den Ecken platziert. Wir wissen nicht, ob das quasi beim Druck geschah, also nach dem Druck, oder dann schon die Kupferplatte beschnitten wurde. Das wissen wir nicht. Ja, wir haben wirklich wenig Hinweise zur Verwendung.
Gibt es irgendwie sicherheitsrelevante Elemente drauf? Also Befestigungen, Wehranlagen, wo man sagen könnte, ja, da möchte man jetzt nicht, dass das öffentlich wird.
Nein, nicht, dass ich wüsste. Die Stadtmauer war durchgängig begehbar durch die Wächter in der Nacht, musste zugänglich gemacht werden, auch von den Hausbesitzern, die ihr Haus an der Stadtmauer hatte. Da lief in der Nacht jeweils ein Wächter durch den Estrich. Insofern ist das nichts Geheimes oder etwas, das man verbergen hätte müssen, wo jetzt die Schätze lagern oder die Staatskasse ist darauf ja nicht ersichtlich.
Wo lag die Stadtkasse? Wo liegt sie heute?
Da muss man irgendjemand anders fragen. Die Stadtkasse ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwo im Rathaus. Ich weiß nicht, ob das ein Staatsgeheimnis war oder irgendwo in einem Stadttor.
Ja, ist spannend. Man sieht ja auch wirklich Alltag. Also wo kommt Wasser her und wo verlässt Schmutzwasser die Stadt?
Ja, das ist solche ganz Dinge wichtig. Die Brunnen, die sind verzeichnet. Ja. Und dann eben die Schiedmauer, die schon sehr dominant ist. Das finde ich auch. Also sie fällt einem ins Auge rund um diesen Stiftsbezirk herum, der eben dann katholisches Kloster von reformierter Stadt trennt mit den Durchgängen. Du hast es vorhin erwähnt, gell? Das Karlstor steht heute als einziges Stadttor. Mhm. Ironischerweise noch ist das jüngste Tor, das gebaut wurde, nach einem mehr oder weniger langwierigen Aushandlungsprozess zwischen Abtei und Stadt. Genau, da könnte man auch viele Geschichten zu dieser Schiedmauer erzählen. Sie wurde ja auch immer wieder genutzt, um die Konventualen zu necken von der Stadtbürgerschaft oder von der Stadtbevölkerung. Also sie war nicht unpassierbar so quasi in dieser Hinsicht.
Ja, es ist so interessant, also es ist symbolisch eine Grenze. Wenn die Karte so vor einem liegt, dann ist sie gewestet. Also wir schauen von Osten her drauf und sehen in der Mitte eine große, breite Straße, die quasi das Ganze fast trennt. Ist das die Hauptverkehrsachse in der Stadt St. Gallen?
Das ist die Ost-West-Hauptverkehrsachse vom Spiesertor zum Multertor, quer durch die Stadt, die auch die Bodenseeregion dann mit Wiel, dem Fürstenland und Zürich schlussendlich verbindet.
Ja, also da gehen auch Leute dann, die gehen von äbtischem Gebiet inäbtisches Gebiet durch die Stadt an dieser Stelle.
Okay. Genau, das war natürlich schon schwierig teilweise. Ja.
Und dann gibt es von Süden nach Norden her auch nochmal eine Verkehrsachse. Also da fließt ja auch das Wasser dann von Norden her da rein, nördlich des Gallusplatzes. Oder ist das quasi einfach der Marktplatz unten, der dann sich da verbreitert?
Ja, genau. Also die Marktgasse ist natürlich eine zentrale auch Verkaufsgasse der Stadt. Handelsgasse mit dem Marktplatz, der sich verbreitert gegen unten. Das Rathaus liegt dort, also eine zentrale öffentliche Stelle. Die Metzg, das Waaghaus, das Kornhaus, die liegen alle beim heutigen Bohl, also da wird Handel getrieben und da gibt es natürlich auch viel Verkehr.
Sind einzelne, wie Quartiere oder Häuser oder Straßenzeilen, die einzelnen Gewerken oder einzelnen Handwerksgattungen gehören, hier erkennbar? Ist das eine Quelle dafür?
Leider nein, das einzige die Metzger. Ja. Oder die Metzgergasse, dort haben viele Metzger gewohnt und das ist in der Nähe der Metzg dann auch. Ja. Die sind natürlich eher unten am Flusslauf, auch also am Wasserlauf, ja, weil dann natürlich das Schmutzwasser nach den Metzgen für andere Gewerbe nicht mehr brauchbar ist. Also wenn, dann kann man vielleicht eine Verteilung auch bei Hutmachern, die färben oder so, die sind dann auch eher am Ende des Flusslaufes, obwohl viele Streitigkeiten in den Bauprotokollen genau zeigen, dass eben ein Hutmacher seine Werkstatt an einer ungünstigen Stelle hat. Also die sind jetzt nicht gesammelt.
Wasserqualität ist immer wieder ein Thema dann.
Ja, die Nutzwasser, die Brauchwasser, nicht die Trinkwasser, sondern die Nutzwasserqualität. Ja, genau, für die Gewerbe.
Dumme Frage jetzt, Metzgergasse ist klar, aber Bankgasse und die sind weiter oben, weil sie dann das Geld waschen?
Das ist eher vielleicht ein alter Name von einer Verkaufsbank.
Oder sind die heutigen Gassen- und Straßennamen dann gar nicht mittelalterlich? Kommen die vielleicht erst später?
Die kommen teilweise später, teilweise werden sie auch überschrieben. Die Heidengasse gibt es quasi nicht mehr. In den Steuerbüchern kann man die sehr schön nachvollziehen. Da heißt es ja eben, der Steuermeister oder der Steuereinzieher, der läuft die Spiesegasse da rauf bis zum Tor, dann kehrt er und macht die andere Seite. Also da kann man eben sehr, sehr schön nachvollziehen, erstens wie die Straßen genannt wurden und zweitens, wo der durchlief und wie viele Häuser man abzuklappen hatte.
Das finde ich toll, also du Ruf und Trab, also wie eine Orientierung im Raum, die dann schriftlich da festgeht. Hier drauf sind aber keine Straßennamen wirklich.
Nein, da hat es einzelne Legenden zu wichtigen öffentlichen oder Wirtschaftsgebäuden oder Sakralbauten.
Was auffällt, wenn man jetzt diese Straßen ein bisschen zum Thema hat, dieser Raum, dieser Straßenraum direkt vor der Schiedmauer, der ist extrem breit. Gut, da fehlen die Häuser, die dann da angebaut werden später, die heute noch stehen zum Teil, oder? Darum auch ein Grund, warum gerade da die Schiedmauer noch da ist. Aber war das wirklich so breit oder ist das hier auch ein bisschen diese symbolische Abgrenzung? Was denkst du?
Ich denke, das könnte gut eine symbolische Abgrenzung zusätzlich noch sein, damit man wirklich auch sieht, hier existieren eben zwei unabhängig existierende Staatswesen quasi in einem modernen Begriff nebeneinander. Die Stadt eben, sie hat sich von den letzten Rechten der Abtei losgekauft in Mitte des 16. Jahrhunderts und man ist sicherlich sich dessen bewusst und möchte das auch zeigen. Wir sind losgelöst von dieser mächtigen Fürstabtei, die ja rund um die Stadt, die ein sehr kleines Territorium besitzt, nur wiederum eingeschlossen ist, ja, von der Fürstabtei.
Wenn man so ein bisschen die Abgrenzung, die sagen wir, die Emanzipation der Stadt oder das Selbstbewusstsein der Stadt hier vielleicht erkennt man dann auch da, wo sie zusammengehen müssen, oder ist das wie irgendwie auch für dich erkennbar auf diesem Plan? Es gibt diesen kleinen Durchgang direkt in die Stadt hinein, auch ein Tor.
Also ich bin überzeugt, dass wahrscheinlich auch fürstäbtische Untertanen hier abgebildet sind. Die Viehhändler beispielsweise. Nein, die Stadt konnte nicht funktionieren ohne das fürstäbtische Untertanengebiet und die Fürstabtei, und umgekehrt waren fürstäbtische Untertanen angewiesen auf die Dienstleistung der Stadt, auch auf die Bürgerinnen und Bürger. Frauen der Bürgerschaft heirateten oftmals ins äbtische Umland, wenn sie keine Heiratsmöglichkeiten hatten in der Stadt. Aus unterschiedlichen Gründen, man wechselte die Konfession, man wechselte, wenn der Mann gestorben ist, in Rorschach wieder zurück und heiratete wieder einen St. Galler Bürger, wurde wieder reformiert. Also das ist fließend. Städtische Handwerker hatten Schulden, das sieht man oft eben bei den Metzgern natürlich auch, bei Bewohnern des Umlands, bei fürstäbtischen Untertanen. Die neueste Geschichte aus dem Archiv ist, dass der Fürstabt höchstpersönlich im Dreißigjährigen Krieg eine Petition an den Kaiser sandte, im Namen von St. Galler Kaufleuten, von reformierten St. Galler Kaufleuten, damit diese kein Schutzgeld zahlen mussten keine Kriegskontributionen. Das war ein Austausch sogar auf höchster Ebene. Man unterstützte sich tatsächlich dann ja auch häufig. Und man neckte sich und hatte Konflikte und Streit.
Wir enden hier, ich finde das eine sensationelle Erzählung, dass eben, wenn wir diesen Plan anschauen und da ein bisschen auf diese Schiedmauer uns fokussieren, dass das eigentlich nur quasi eine Möglichkeit ist, diese Geschichte zu erzählen. Aber diese Durchlässigkeit, die du jetzt gerade beschreibst, die ist ja unglaublich vielfältig, nicht?
Ja, der Alltag war geprägt, war vermutlich ja mehr geprägt vom Zusammenleben, vom Miteinanderleben als von Konflikten, wenn man das über die Jahrhunderte betrachtet, bin ich überzeugt.
Genau. Nicole, vielen Dank. Wunderbar.
Danke.